Die Radio Wissen. Update.
Wut und Verzweiflung vor einem Gerichtsgebäude in Ägypten. Frauen, die um ihre Männer weinen. Fast 700 Mitglieder und Anhänger der Muslimbrüder sind heute zum Tode verurteilt worden, quasi im Eilverfahren. Ganze 2 Verhandlungstage hat der Richter dafür gebraucht. Beobachter sprechen von einem politischen Urteil. Die Übergangsregierung und das ägyptische Militär, sie setzen weiter auf Macht und auf Einschüchterung statt auf Versöhnung. Damit beginnt das Update. Ich bin Arne Hell.
Update.
Es ist das 2. Massenurteil gegen die Muslimbrüder innerhalb weniger Wochen. Diesmal die Todesstrafe für 683 Männer. Der Vorwurf, sie sollen im vergangenen Jahr im Sommer im Zentrum Ägyptens in der Stadt Minya eine Polizeistation überfallen haben. Und zwar während der Unruhen, die der Sturz des damaligen Präsidenten Mohamed Morsi ausgelöst hatte. Seitdem ist die Muslimbruderschaft vom ägyptischen Militär weitgehend zerschlagen worden. Was mit den Muslimbrüdern, die heute verurteilt worden sind, jetzt passiert? Dazu gibt's hier eine Einschätzung unserer Korrespondentin Sabine Rossi aus Kairo.
Dass die Urteile vollstreckt werden, ist unwahrscheinlich. Im ersten Teil des Verfahrens hatte der Richter Ende März bereits 529 Angeklagte zum Tode verurteilt. Gerade einmal 2 Stunden dauerte der Prozess. Das Urteil vom März hat der Richter heute abgemildert. 37 Todesurteile ließ er bestehen. 492 weitere wandelte er in lebenslange Haftstrafen um. Zuvor hatte er den Rat des Großmufti von Ägypten eingeholt, ein Vorgang, der bei Todesurteilen festgeschrieben ist.
Es könnte also gut sein, dass das Urteil von heute auch noch in lebenslange Haft umgewandelt wird, zumindest für die meisten. Ob das auch für die Führungsriege der Muslimbruderschaft gilt, das ist offen. Der Chef der inzwischen verbotenen Islamistenorganisation, Mohammed Badir, der war unter den Verurteilten heute. Außerhalb Ägyptens hat das Massenurteil Kritik ausgelöst, Bundespräsident Joachim Gauck.
Wir sind außerordentlich besorgt, wenn eine Übergangsregierung es nötig hat, auf derartige Formen von, ja, kann man doch wohl so sagen, repressiver Justiz zurückgreift.
Und die Übergangsregierung und die Militärführung zielen mit ihren Aktionen nicht nur auf die Islamisten im Land. Ein anderes Gericht in Kairo hat heute auch ein Urteil gegen eine regierungskritische Jugendbewegung gesprochen. Die Gruppe 6. April hatte sich vor 3 Jahren gebildet und hat mit dafür gesorgt, dass Ägyptens damaliger Präsident Hosni Mubarak zurücktreten musste. Jetzt ist die Gruppe, die sich für Demokratie eingesetzt hat, verboten worden. Ihre Mitglieder sollen Spione sein und den ägyptischen Staat verleumdet haben. Nach arabischem Frühling klingt das nicht.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Auch auf Twitter und Facebook werden die Todesurteile gegen die Muslimbrüder in Ägypten diskutiert. Hatice Karaman postet auf Facebook: Das, was dort passiert, geht uns etwas an, weil es unschuldige Menschen sind. Weil der Westen mal wieder zuschaut, wie ein Massenmord durchgezogen wird. Carsten Schmicke sieht das anders. Die Muslimbrüder stehen für Gewalt, Mord und Rassismus und gegen Menschenrechte in jeder Form. Ihre Anhänger ziehen seit Monaten plündernd und brandschatzend durch Ägypten. Ihre Opfer sind vorzugsweise Anhänger anderer Religionen und anderer politischer Überzeugungen. Bei aller Kritik bleibt die Frage, wie man mit solchen Gruppen umgehen soll, deren eigene Maxime sich auf ein pures Ihr oder Wir reduzieren lässt. Auch Paul Maar postet auf Facebook: Diese Extremisten zu bestrafen geht in Ordnung und ist vollkommen richtig. Todesurteile sind allerdings nicht okay. Enzo Lauricella hatte eine andere Sicht. Hass schürt nur noch mehr Hass. Wie soll es jemals Frieden geben, wenn alle nur Rache wollen? Und Carmen Reuter hofft auf Konsequenzen für den Tourismus. Ich hoffe, die ägyptische Regierung hat mit diesen 683 Todesurteilen auch für immer die Touristen aus ihrem Land getrieben. Kein Mensch, egal welchen Glaubens oder welcher Partei, hat das Recht, andere, weil sie anderer Meinung sind, zu töten. Das ist primitivste Politik. Dazu, dass Ägypten auch die Protestbewegung 6. April verboten hat, schreibt De Graa: Das Militär macht sich die einzigen demokratischen Hoffnungsträger zum Feind. Wenn man kein Fingerbreit Einfluss abgeben will, logisch, aber ausgesprochen kurzsichtig. Und Karl Schnitzel meint resignierend: Man sieht, dass in Ägypten die Demokratie kaum noch eine Chance hat. Morsi wollte sie nicht, die Militärregierung ebenfalls nicht. Und das Volk ist des Kämpfens müde.
Was sonst noch wichtig war?
Die Krise in der Ukraine. Sie bewegt sich jeden Tag ein Stückchen weiter Richtung Gewalt und Richtung Katastrophe. Die USA und die EU glauben, dass Russland dahinter steckt und diese Krise will. Es gibt deshalb jetzt weitere Strafen gegen Russland. Mehr als 20 weitere Politiker aus dem Umfeld der Regierung dürfen nicht mehr in die USA und die EU einreisen. Ihre Konten werden gesperrt und die USA bestrafen auch 17 Firmen, die dem Kreml nahestehen. Ihre Geschäfte in den USA werden eingefroren. eingefroren. Die Lage im Osten der Ukraine ist heute noch einmal unübersichtlicher geworden. Der Bürgermeister der Stadt Charkow ist angeschossen worden und liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Er galt als pro-russisch, hatte aber in den vergangenen Tagen dafür geworben, dass die Ukraine nicht geteilt wird. In der Stadt Lugansk haben Russland-treue Kämpfer und deren Unterstützer weitere Regierungsgebäude besetzt.
Mit dem Ziel, einen vom Volk regierten, demokratischen, souveränen Staat zu bilden, rufen wir hiermit die souveräne Volksrepublik Lugansk aus.
Im Osten der Ukraine werden weiterhin auch 4 deutsche Soldaten als Geiseln festgehalten. Die Entführer, die russlandtreuen Kämpfer in der Stadt Slawjansk, wollen sie offenbar eintauschen gegen eigene festgenommene Männer. Dem Sprecher der Bundesregierung bleiben im Moment vor allem Appelle.
Wir fordern die Täter auf, die Täter rund um den selbsternannten sogenannten Bürgermeister von Slawjansk, diese Männer unverzüglich, bedingungslos und unversehrt freizulassen. Wir fordern auch die russische Staatsführung dazu auf, sich öffentlich wie intern für diese Freilassung einzusetzen.
Die Bundesregierung hat die ukrainische Regierung gebeten, kein Risiko einzugehen und die Militärbeobachter nicht mit Gewalt zu befreien. Das Telefonnetz in Deutschland wird komplett umgestellt. Die Telekom hat angekündigt, dass in 4 Jahren alle normalen Telefongespräche und Faxsendungen nur noch über das Internet stattfinden sollen. Der zuständige Manager der Telekom sagt, dass Kunden dann nicht mehr lange warten müssen, wenn sie ihren Anschluss ummelden oder umziehen.
Sie begrüßen das System mit Ihrem ID. Ich bin's. Das System schaltet sofort und wirklich innerhalb von Sekunde funktioniert es dann auch.
Die Telekom will dann auch deutlich mehr Kunden mit Fernsehen über das Internet versorgen. Im Moment baut der Konzern dafür sein Glasfasernetz in Deutschland aus. Bundespräsident Joachim Gauck ist heute in der Türkei offiziell empfangen worden mit militärischen Ehren. Und er hat sich mit der türkischen Führung getroffen, auch mit Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan. Gauck hat ihn dabei auch auf die umstrittenen Sperren gegen YouTube und Twitter angesprochen.
Wir fragen auch einmal nach, ist es nicht so, dass die gegenwärtige Regierung außerordentlich stark ist? Und muss sie, wenn sie so stark ist, so ein wenig hineingehen in den Bereich der Richter und Staatsanwälte, der Strafverfolger, um hier Ordnung zu schaffen? Wird das wirklich die Demokratie befördern?
Gauck lobte die Türkei aber auch für ihren wirtschaftlichen Erfolg und dafür, dass sie Hunderttausende Flüchtlinge aus dem Nachbarland Syrien aufgenommen hat.
Was noch wichtig wird.
Die EU verteilt ja jedes Jahr Milliarden an Fördermitteln, vor allem für Projekte, mit denen die Wirtschaft und die Infrastruktur in ärmeren EU-Ländern unterstützt werden sollen. Bei dieser ganzen Förderei wird auch immer mal getrickst, betrogen oder geschmiert. Deshalb gibt es in Brüssel extra eine Anti-Betrugsbehörde, genannt OLAF. Morgen stellt OLAF wieder ihren Bericht vor und gibt bekannt, wo in der EU im vergangenen Jahr beim Geldausgeben getrickst worden ist. Die überragende Saison von Bayern München. Morgen Abend könnte sie einen dicken Kratzer bekommen, nämlich dann, wenn die Bayern es in der Fußball-Champions League nicht schaffen, ins Finale einzuziehen, wenn sie also ausscheiden gegen Real Madrid. Das Hinspiel hat Real mit 1:0 gewonnen. Bayern-Angreifer Arjen Robben ist aber auf Attacke eingestellt.
Wir können auch Real versprechen, dass es morgen hier nichts geschenkt wird und dass wir hier morgen alles reinlegen, um ins Finale zu kommen. Und ich sage nicht, die haben Angst, aber die wissen, dass es noch nicht vorbei ist, glaube ich.
Dafür sollten die Bayern auf jeden Fall verhindern, dass sie ein Gegentor bekommen. Denn trifft Real Madrid in München, dann müssten die Bayern schon mit 2 Toren Abstand gewinnen, um es noch ins Finale zu schaffen.
Und sonst in der Welt?
In einer der größten Schuhfabriken der Welt in Südchina wird nach 2 Wochen Streik wieder gearbeitet. Angestellte berichten von Einschüchterungen. Ein Arbeiter sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass mehrere Kollegen festgenommen wurden. Die Fabrik werde von der Polizei kontrolliert. In dem Werk arbeiten mehr als 40.000 Menschen für den Schuhproduzenten. Er ist der weltweit größte Auftragshersteller und beliefert unter anderem Adidas, Nike, New Balance und Puma. Dem Fabrikbetreiber wird vorgeworfen, über Jahre zu wenig Geld in Sozialfonds und für Wohnzuschüsse eingezahlt zu haben. Die chinesische Regierung hat das Unternehmen dazu verpflichtet, ausstehende Beträge nachzuzahlen. Außerdem soll eine monatliche Pauschale für die Arbeiter erhöht werden. Human Rights Watch hat die Verhaftung von regierungskritischen Bloggern und Journalisten in Äthiopien kritisiert. Die Menschenrechtsorganisation spricht von 9 Festnahmen. Sie sieht darin ein weiteres Signal dafür, dass jeder, der die äthiopische Regierung kritisiert, zum Schweigen gebracht wird. Die 6 Blogger und 3 Journalisten seien nur wenige Tage vor dem Besuch von US-Außenminister John Kerry festgenommen worden. Kerry wird morgen in Äthiopien erwartet. Human Rights Watch und andere Organisationen werfen Äthiopien seit Jahren schwere Menschenrechtsverletzungen vor. Zehntausende Kleinbauern seien durch Landraub in ihrer Existenz bedroht. Menschenrechtler und kritische Journalisten würden von den Behörden mundtot gemacht. Die US-Basketballliga NBA gerät im Rassismusskandal um einen Clubchef unter Druck. Die Spielergewerkschaft hat die höchstmögliche Strafe für Donald Sterling, den Besitzer der Los Angeles Clippers, gefordert. Gewerkschaftsvertreter und Ex-Profi Kevin Johnson verlangte eine schnelle Entscheidung. Außerdem solle Sterling keine weiteren Spiele der noch laufenden NBA-Saison besuchen. Hintergrund der Rassismus-Affäre ist ein Gesprächsmitschnitt. Darin soll Sterling seine Freundin anweisen, keine Schwarzen mit zu Spielen zu bringen. Die Mehrheit der Spieler seines Teams ist schwarz. Die LA Clippers-Profis haben beim Spiel gegen die Golden State Warriors gestern still protestiert. Beim Aufwärmen trugen sie ihre Trikots falsch herum. Auch US-Präsident Barack Obama hat sich eingeschaltet. Er bezeichnete die Äußerungen Sterlings als rassistisch und unglaublich beleidigend.
Wissensnachrichten.
Im Flugzeug, da geht's häufig nicht übermäßig bequem zu, vor allem nicht in der Holzklasse. Das liegt sicherlich daran, dass vor allem die Billigflieger daran interessiert sind, ihre Maschinen richtig voll zu stopfen. Dass sich diese Komfortsituation im Flieger zum Positiven ändern könnte, das ist erstmal nicht zu erwarten. Allerdings ist das vielleicht auch nicht notwendig. In einem EU-Projekt erforschen Wissenschaftler nämlich, wie man den Komfort auf Flugreisen anders verbessern kann. Jakob Müller aus den Wissensnachrichten hat sich die Forschung angeguckt. Was gibt's da für Ideen?
Ja, das Schlagwort ist virtuelle Realität. Es geht also darum, das Fliegen nicht effektiv bequemer zu machen, aber zumindest uns glauben zu lassen, dass es bequemer wird.
Das klingt nach einer Illusion, nach der perfekten Illusion. Was braucht man dafür?
Im Wesentlichen gibt es da zwei Ansätze. Der eine funktioniert mit Datenbrillen. Da kann man den Passagier über die Brille in eine ganz andere Welt schicken, ihn also glauben lassen, dass er zum Beispiel gerade am Strand sitzt. Daran forschen Wissenschaftler am Tübinger Max-Planck-Institut und die haben festgestellt, dass das am allerbesten funktioniert, wenn man die Brille noch mit Kopfhörern kombiniert. Also nicht nur die Augen schon mal in den Urlaub schickt, sondern eben auch die Ohren. Bei dieser Kombi haben die Testpersonen meist total vergessen, dass sie eigentlich auf einem Mittelsitz sitzen oder dass die Rückenlehne vom Vordermann direkt vom eigenen Gesicht klebt.
Was ist die zweite Möglichkeit?
Ja, die ist ein bisschen aufwendiger und kommt vom Stuttgarter Fraunhofer-Institut. Die testen dort Flugzeugkabinen, die komplett mit Bildschirmen ausgekleidet sind und so virtuelle Welten erschaffen und damit ein besseres Raumempfinden auslösen können. Das Prinzip ist das gleiche, die Passagiere merken am Ende nicht, wie eng sie wirklich sitzen. Allerdings dürfte diese Variante nicht so schnell Realität werden. Die Displays, die man dafür braucht, sind entweder noch zu teuer oder einfach zu schwer für ein Flugzeug.
Von der Illusion vom bequemen Reisen geht's weiter zur Illusion eines gut gelagerten Weines. Wissenschaftler der Uni Bochum haben nämlich herausgefunden, was für die Barrique-Note im Wein verantwortlich ist. Jakob, worum geht's da genau?
Auch hier ging es um zwei Aspekte. Zum einen darum, was die Barrique-Note, also diesen Holzgeschmack, ausmacht. Und das sind die Gallussäuren. Die kommen in den Traubenkernen vor, aber noch stärker in Eichenfässern, in denen der Wein lagert. Und weil man jetzt deren chemische Zusammensetzung kennt, könnte man die auch künstlich dem Wein hinzufügen. Interessanter ist eigentlich der zweite Aspekt. Die Forscher haben nämlich herausgefunden, dass die Barrique-Note auch von Menschen mit durchtrennten Geschmacksnerven wahrgenommen werden kann. Also von Leuten, die sonst nichts schmecken. Den Grund dafür haben Wissenschaftler in Florida ermittelt. Die Gallussäuren lösen einen Reiz aus, der nicht über die Geschmacksnerven wahrgenommen wird, sondern über den Nerv, der unser Schmerz- und Temperaturempfinden ans Hirn meldet. Fazit: Die Barrique-Note im Wein ist ein Gefühl und kein Geschmack.
Ein ganz anderes Thema hat heute auch eine Rolle gespielt. In Israel wurde der Holocaust-Gedenktag begangen. Und zu diesem Tag veröffentlicht das Simon-Wiesenthal-Zentrum in Jerusalem immer seinen aktuellen Bericht, wie es um die Verfolgung ehemaliger NS-Verbrecher steht. Was stand da heute drin?
Ja, da gab es Lob für Deutschland und die USA. Der Bericht sagt, beide Länder sind vorbildlich, was die Jagd auf ehemalige Nazis angeht. Hier und in den USA würden alle erdenklichen Maßnahmen ergriffen, um noch mögliche Nazi-Verbrecher zu ermitteln. Für Deutschland hebt der Bericht hervor, dass hier inzwischen jeder belangt werden kann, der mal in einem KZ oder bei der SS gedient hat.
Wetter.
Am Abend kann es vor allem in der Mitte und im Süden von Deutschland noch regnen. Teilweise sind kräftige Gewitter mit Starkregen dabei. Im Norden und Nordosten bleibt es überwiegend trocken. In der Nacht gehen die Temperaturen dann zurück auf 11 bis 3 Grad. Morgen geht es unbeständig weiter, zum Teil mit kräftigen Schauern und Gewittern. Trocken bleibt es am ehesten im Norden und Nordosten von Deutschland. Im Einzelnen sieht es morgen so aus. In Berlin meistens sonnig, maximal 21 Grad. In Osnabrück teils wolkig bei 20 Grad. In Stuttgart Wolken und 17 Grad. Und in Regensburg wird es bewölkt bei bis zu 19 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. und als Podcast auf deradiowissen.de.